Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns. Ohne diese Petition hätte sich in Deutschland vielleicht gar nichts verändert. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Freitag. Ja, eine Petition zum Thema Upskirting, dem heimlichen Fotografieren von Po oder Busen, gestartet hatte diese unter anderem Hanna Seidel.
Dankeschön an Hanna Seidel und Ina Sassenberg, die mit ihrem Engagement und mit dieser Petition das Thema vorangetrieben haben.
Der SPD-Politiker Johannes Fechner bedankte sich heute im Bundestag unter anderem eben bei Hanna Seidel.
Ich muss sagen, ich habe das noch gar nicht so realisiert, weil jetzt alles super schnell ging.
Und wir fragen bei ihr gleich nach, wie zufrieden sie denn heute an diesem Tag ist. Bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe kann es jetzt für Upskirting geben.
Es ist ein historischer Tag.
Das sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke wegen eines ganz anderen Themas im Bundestag heute. Deutschland steigt bis spätestens 2038 aus der Kohle aus. In 18 Jahren ist also Schluss. Bundestag und Bundesrat haben da heute 2 zentralen Gesetzen zugestimmt. Ja, aber wie sieht das Zeitalter bis dahin aus? Und bis spätestens bedeutet ja auch, könnte schon früher, also vor 2038, Schluss sein. Und wir sprechen mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke darüber, was Horror- oder apokalyptische Filme in einer Pandemie bringen können. Es gibt dazu nämlich eine Studie, die sagt, Fans von apokalyptischen Filmen kommen besser durch die Pandemie.
Es stellte sich heraus, dass die Leute, die in die echte Horror-Fan-Gruppe passen und eben auch morbide Neugier und Alien-Invasion, dass sie sich genau auf diese Art vorbereiten können auf die schlimmen Dinge.
Das und mehr für euch jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Heute im Bundestag.
Eigentlich gebietet es der Anstand, dass man Frauen nicht unter den Rock fotografiert. Aber offensichtlich haben diesen Anstand viele Menschen leider zunehmend nicht mehr. Und deswegen müssen wir hier den strafrechtlichen Schutz verbessern.
Der rechtspolitische Sprecher der SPD, Johannes Fechner, war das über Upskirting, das unerlaubte Fotografieren unterm Rock oder unterm Shirt. Das wird jetzt strafbar in Deutschland. Lange war es das nicht. Anstoß zum Gesetz war eine Petition. Und mit einer der Initiatorinnen dieser Petition sprechen wir jetzt mit Hanna Seidel. Hanna, dass nach einer Petition tatsächlich ein Gesetz dann entsteht, das ziemlich selten. Kannst du es schon fassen?
Ich muss sagen, ich habe das noch gar nicht so realisiert, weil jetzt alles super schnell ging und es ja auch so spontan war, dass sie jetzt noch umgeschwenkt sind, dass es jetzt doch im Sexualstrafrecht verankert wird, was ja vor ein paar Wochen noch nicht so aussah. Und das macht mich gerade auch baff, weil das genau das ist, was wir uns gewünscht hatten und das einfach total schön gerade ist. Ja.
Das heißt, ich höre raus, jetzt bist du noch so ein bisschen überfahren, aber ansonsten zu 100% zufrieden.
Klar, es gibt immer so Kleinigkeiten, die man anders haben würde, aber ja, damit, dass sie jetzt das dort verankert haben, da freue ich mich sehr drüber. Doch, das macht mich sehr glücklich.
Und dieses kleine Detail, dass es eben nicht im Persönlichkeitsrecht, sondern im Sexualstrafrecht verordnet ist, mag vielleicht ein kleines technisches Detail sein, aber Strafe bleibt ja die gleiche.
Das Strafmaß ja, aber es hat natürlich eine andere Signalwirkung. Es ist ein anderes Rechtsgut, das Betroffene ist ein anderes. Also bei dem eigentlichen Gesetzesentwurf mit dem Persönlichkeitsrecht wäre das betroffene Rechtsgut das Persönlichkeitsrecht. Und jetzt im Sexualstrafrecht ist es die sexuelle Selbstbestimmung. Und das trifft einfach auf das zu, was da den Opfern widerfährt. Die Erfahrung, die ich gemacht habe als Betroffene und die uns andere Betroffene auch geschildert haben.
Kannst du uns das nochmal ein bisschen ausführlicher geben? Was sind das für Erfahrungen?
Also ich bin 2-mal Opfer von Upskirting gewesen, einmal mit 13 Jahren und einmal mit 16 Jahren. Mit 13 Jahren auf einer Klassenfahrt auf Borkum, da hatten wir eine betreute Schülerdisco und da haben Lehrer einer anderen Schule uns Mädchen unter die Röcke gefilmt. Und mit 16 Jahren, da war ich auf einem Musikfestival am helllichten Tag mit einer Freundin zusammen unterwegs und die hat mir gesagt, dass mir ein Mann eine Kamera zwischen die Beine gehalten hatte. Ich habe den damit konfrontiert, Polizei stand auch in der Nähe, die wollten mir nicht helfen und der Mann ist aggressiv geworden und hat mir Schläge angedroht und das war auch eine sehr, sehr unangenehme Situation.
Ziemlich harter Tobak. Am schönsten wäre es natürlich, wenn das auch rückwirkend gehen würde, dass man das jetzt noch nachverfolgt, aber das scheint vermutlich nicht so zu sein, oder?
Ich denke nicht und ich muss auch sagen, ich weiß da die Namen gar nicht mehr, das ist so lange her und man ist auch so verletzt und beschämt, also war ich zumindest. Als ich die Petition dann gestartet habe, hat meine Mutter mir gesagt, dass es ganz toll ist, dass ich das mache, weil mir das ja mit 13 passiert ist. Und da war ich total erschrocken, weil ich habe nur an den Vorfall mit 16 gedacht. Ich habe das mit 13 tatsächlich so verdrängt gehabt, weil das damals so erschreckend war und so traumatisierend und total irre, dass mir das schon 2-mal passiert ist.
Eine Strafe kann es ja jetzt auch nur geben, wenn Upskirting angezeigt wird. Was mache ich denn jetzt als Betroffene?
Als betroffene Person würde ich schon dringend dazu raten, die Polizei zu rufen. Erstmal versuchen, eine Person anzusprechen, die in der Nähe steht. Direkt eine Person ansprechen und sagen, bitte hilf mir. Dieser Mensch hat mir gerade zwischen die Beine fotografiert oder gefilmt. Und dann die Polizei rufen und da weiter vorgehen. Ich hoffe, dass Polizisten und Polizistinnen auch weiter geschult werden, weil ich muss sagen, wenn ich Übergriffe hatte und ich hatte noch andere Sachen, die ich leider erlebt habe neben dem Upskirting, dann war es ganz oft so, dass ich wirklich nicht freundlich behandelt wurde. Also da muss man sich auch drauf einstellen, dass es leider dann nicht immer perfekt ist, aber es ist, glaube ich, besser, als wenn man gar nichts macht. Ich glaube, die werden gerade auch sensibilisierter für das Thema.
Ja, und vielleicht hilft es ja manchmal sogar, ein Foto vom Täter dann zu machen. Denn ein Täter, der lässt sich ja im Regelfall nicht festhalten und dann braucht man Zeugen und ob man da hinterherkommt, ist ja die große Frage. Aber vielleicht klappt das ja mit einem Foto. Ich habe gelesen, im Großraum München gibt es zum Beispiel nur 2 Anzeigen in einem Monat. Das ist unglaublich wenig. Das heißt, man ist noch gar nicht sensibilisiert dafür.
Also erstmal am Anfang war man, glaube ich, nicht sensibilisiert dafür und Opfer haben sich geschämt, was natürlich total falsch ist. Die Täter sollen sich schämen, nicht die Opfer. Und jetzt, wo sensibilisiert wurde dafür, war aber auch klar, es ist eine Gesetzeslücke da. Also dann, warum soll ich anzeigen? Es bringt ja noch nichts. Ich glaube, das ist mit ein Grund. Und natürlich merkt man das auch oft noch nicht. Also ich hoffe, dass da die Zivilcourage greift und Menschen jetzt mehr darauf achten, dass wenn sowas passiert, die betroffene Person darauf aufmerksam zu machen. Ey, der hat dir gerade zwischen die Beine gefilmt oder fotografiert.
Ja. Heute ist aus einer Petition ein Gesetz geworden. Eins, das für viele überfällig war. Das heimliche Fotografieren unterm Rock oder unterm Shirt ist künftig Straftatbestand. Das neue Gesetz sieht für Upskirting eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren vor.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Freitag, der 3. Juli.
Es ist ein historischer Tag,
sagt Dietmar Woidke, Ministerpräsident Brandenburgs von der SPD. Denn das fossile Zeitalter geht zu Ende. Wer heute geboren ist, der wird bis zur Volljährigkeit zwar noch Kohlekraftwerke erleben. Der komplette Ausstieg soll aber 2038 sein, also in 18 Jahren. Viel zu spät, sagen die Kritikerinnen. Wir sprechen darüber mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Sie hat nämlich die Debatte heute im Bundestag verfolgt. Nadine, beim Atomausstieg sollen es 11 Jahre sein, jetzt 18 bei der Kohle. Warum so lang?
Ja, ein Argument dafür ist, eben weil es den Atomausstieg gibt, der ja bis 2022 abgeschlossen sein soll, wo ja jetzt Meiler per Meiler vom Netz genommen wird. Und da gibt es das Argument der Versorgungssicherheit. Also das heißt, dass es immer Strom gibt, dass es keine Stromausfälle gibt, dass zum Beispiel die Industrie immer weiter produzieren kann, dass auch unsere Computer hier nicht abstürzen. Das soll ein Schutz sein. Und deshalb sagt man, oder das ist ein Argument, was dann bemüht wird, ja, bei der Braun- und bei der Steinkohle Stromerzeugung, da weiß man so ein bisschen, was man hat. Das ist bewährt, das ist eine Technik, die man kontrollieren kann. Deshalb behält man sie noch eine Zeit als Reserve, weil man ja auch weiß, dass mit erneuerbaren Energien der Strom immer mal so ein bisschen schwanken kann. Mhm. Und ich glaube, das andere Argument ist, dass man auch schlicht und ergreifend Zeit braucht, um neue Arbeitsplätze aufzubauen, vor allem in der Lausitz. Und dafür wird ja jetzt auch viel Geld in die Hand genommen.
40 Milliarden Euro sollen in die Braunkohleregion fließen. Das ist zum einen in NRW, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Wem soll das wie helfen?
Ja, also der Betrag teilt sich auf 40 Milliarden Euro. Das ist ja wirklich eine gigantische Summe. Davon gibt es direkte Finanzhilfen, die direkt in die Länderhaushalte fließen. Und dann gibt es noch verschiedene Projekte im Wert von 26 Milliarden Euro, die der Bund umsetzt. Und die Länderchefs dieser 4 Kohleländer, die haben heute eine Pressekonferenz gegeben und die haben da so eine ganze Liste mitgebracht, was sie da alles vorhaben. Da geht es um Straßen- und Schienenanbindung, die verbessert werden soll, zum Beispiel nach Berlin, sodass man zum Beispiel in der Lausitz wohnen kann, besser nach Berlin pendeln kann. Es geht um Straßenbau, zum Beispiel zwischen Leipzig und Cottbus. Es geht um Forschung, die man aufbauen will, Batteriezellforschung, Wasserstoffforschung, nachhaltige Chemieindustrie, die man vorhat. Auch die Deutsche Bahn will 1000 Stellen in Cottbus schaffen. Also da ist einiges in petto. Ich finde aber, das muss sich dann auch wirklich noch beweisen, ob sich die Hoffnung, die man jetzt hat, auch tatsächlich erfüllen, da auch wirklich so einen Strukturwandel hinzukriegen.
Wie sind denn die Reaktionen aus den Regionen? Sind die alle happy jetzt damit?
Yeah. Also die vier Ministerpräsidenten, die heute Nachmittag hier waren, die sind happy damit. Wobei ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, ob das nicht so ein bisschen Zweckoptimismus ist und so ein bisschen Pragmatismus ist. So nach dem Motto, naja, der Kohleausstieg, der wäre früher oder später so und so gekommen. Nämlich einfach, weil die Reviere teilweise ausgekohlt sind, weil sich es dann auch nicht mehr lohnt wegen des steigenden CO2-Preises. Und dann geht man jetzt halt diesen politischen Deal ein, einigt sich auf diesen Ausstiegspfad bis 2038 und nimmt dann halt diese Strukturwandelkohle, also das Strukturwandelgeld, dann halt einfach noch mit. Aber auf der anderen Seite sind die Länder auch diejenigen, die es umsetzen müssen. Also finde ich persönlich es eigentlich gut, dass die damit im Boot sind und auch heute einen recht motivierten Eindruck machen.
Jetzt heißt es ja bis spätestens 2038. Das heißt auch, es könnte früher passieren?
Ja, es gibt einen Mechanismus, einen Überprüfungsmechanismus, den man dort eingebaut hat, wo man dann regelmäßig überprüfen will, wie es um die Versorgungssicherheit, also Stromliefersicherheit steht bei den erneuerbaren Energien und den Strompreis. Und wenn das alles gut funktioniert, könnte man sich vorstellen, schon 2035, also ganze 3 Jahre früher auszusteigen. Ich glaube, wichtiger oder interessanter wird werden, mal auf den CO2-Preis zu schauen, der ja peu à peu steigt und der dazu führen könnte, dass sehr viel schneller Braunkohlekraftwerke einfach nicht rentabel werden, weil man für die Stromerzeugung dort durch den CO2-Preis immer mehr Geld bezahlen muss.
Kleines Detail zu dieser Abstimmung. Es wurde heute per Hammelsprung entschieden. Das ist eine spannende Sache. Da müssen alle raus aus dem Raum und dann durch 3 Türen eben für Ja, Nein oder Enthaltung wieder reinkommen. Das wurde anscheinend gemacht, weil einige UnionspolitikerInnen gegen den Gesetzentwurf waren. Warum war man sich da so uneinig?
Ja, ich fand, das war wirklich eine spannende Situation. Da ging es um das Kohleausstiegsgesetz, also um diesen schrittweisen Ausstieg bis 2038. Und das ist ja ein Projekt, da gab es diese Kohlekommission. Dann gab es jetzt den langen Gesetzgebungsprozess. Das sind ja keine Sachen, die vom Himmel gefallen sind. Und bei so einem wichtigen Ding fehlen dann auf einmal Stimmen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich eine Protestaktion war oder ob das schlicht und ergreifend so was wie ein Versehen war, dass man einfach nicht aufgepasst hat, dass genug Leute da sind. Aber es war auf jeden Fall ein Schönheitsfehler, keine schöne Überraschung. Und man muss halt auch sagen, bei diesem Hammelsprung, ungefähr die Hälfte der Abgeordneten hatten Masken an, obwohl uns ja immer erzählt werden, wir sollen welche tragen. Und die Abstandsregeln, die hat man dort auch nicht eingehalten. Also so nach der Vorbildfunktion durfte man da wirklich nicht fragen in der Situation.
Muss man drüber hinwegsehen. Vielleicht an dieser Stelle. Es ist auf jeden Fall jetzt beschlossen, die umweltschädlichen Kohlekraftwerke werden innerhalb von 18 Jahren abgeschafft. Informationen dazu waren das von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach, die Situation kennen wir doch, oder? Da fragt die Ärztin ein, wann hatten Sie denn Ihre letzte Röntgenaufnahme? Oder zum Beispiel, welches Medikament haben Sie denn damals genommen? Und dann denkt man, Mensch, was weiß ich, ihr seid doch die Profis, guckt doch einfach in eurem Computer nach, aber da stand bisher nichts. Das kann jetzt und vor allem das wird jetzt anders, Aglaya Dana aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Es soll nämlich bald eine digitale Patientenakte geben. Wann denn?
Ab dem nächsten Jahr schon. Also der Bundestag hat heute einem Gesetz zugestimmt, das Details zu dieser neuen digitalen Patientenakte regelt. Und das heißt, ab Januar 2021 können deine, meine, unsere alle Gesundheitsdaten gespeichert werden, wenn du es möchtest.
Das heißt, das ist freiwillig.
Genau, also du kannst entscheiden, ob du so eine E-Akte haben möchtest. Du kannst auch entscheiden, was dort gespeichert werden soll. Also welche Befunde, welche Rezepte, welche Röntgenbilder und so weiter. Und auch, was wieder gelöscht wird. Und ein paar Einschränkungen gibt es auch von offizieller Seite. Also einige Funktionen kommen erst übernächstes Jahr, 2022. Das heißt also Impfausweis, Mutterpass, ne, wenn Frauen schwanger sind, oder dieses kleine gelbe Untersuchungsheft für Kinder. Auch das Zahnbonusheft, die können erst in 2 Jahren hinterlegt werden. Da gibt es noch so ein paar Sachen zu regeln, ja, zu den Funktionen und zum Datenschutz.
Ja, Datenschutz, ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Leute fragen, wie sicher sind denn meine Daten in dieser Akte?
Ja, das ist der große Streitpunkt in dieser politischen Diskussion. Es gibt viel Kritik daran, dass du am Anfang zum Beispiel nicht entscheiden kannst, welcher Arzt oder welche Ärztin welche Daten sehen kann. Also du kannst nur sagen, ja, okay, mein Orthopäde darf meine Daten sehen, aber dann kann der auch wirklich alle deine Daten sehen. Auch ob du zum Beispiel Psychotherapie machst oder wenn du eine Frau bist, ob du eine Abtreibung hattest. Dass das nicht so viel Sinn ergibt, ist klar, aber das soll erst geändert werden 2022. Und das finden viele Datenschützerinnen und Datenschützer nicht in Ordnung. Und auch die Opposition kritisiert das. Die Linke zum Beispiel sagt, sie hält diese E-Akte für unausgereift.
Aber die Frage ist ja auch nicht nur, welche Informationen bekommt mein Orthopäde, sondern auch, was ist mit Hackerangriffen und Firmen, die Interesse haben an meinen Daten.
Klar, also Gesundheitsminister Jens Spahn, der beruhigt da und sagt, dass Datenschutz auf Zitat höchstem Niveau sichergestellt wird. Alle Informationen werden auf deutschen Servern gespeichert und die, die die Daten verarbeiten, müssen Störungen und Sicherheitsmängel sofort melden. Wenn man das nicht macht, dann drohen Bußgelder von bis zu 300.000 Euro, ist da die Rede. Aber der Chaos Computer Club, der hat letztes Jahr schon einen Testlauf gemacht und große Sicherheitslücken entdeckt. Der sagt, die IT-Infrastruktur von Praxen und Apotheken und Kliniken ist nicht sicher vor Hackerangriffen. Und auch wenn du mit deinem Smartphone oder deinem Tablet dann deine Daten verwaltest, also so soll das funktionieren mit einer App, dann kann es große Risiken geben, besonders wenn du ein Android-System nutzt.
Diese Einführung der E-Akte, wie sehen das Ärztinnen und Ärzte?
Also von der Bundesärztekammer kommt Lob. Da gibt es zum Beispiel Erik Bodendiek, der ist für die Digitalisierung zuständig und selbst Hausarzt. Und er hat in der ARD gesagt, dass es im Moment wirklich oft Zettelwirtschaft ist und Zeit kostet, dann da anzurufen beim Krankenhaus und nach Labordaten zu fragen. Und dann kommen die erst später und so weiter. Er meint, das wird wirklich viel einfacher mit dieser E-Akte. Allerdings meint er auch, dass das wohl etwas dauern wird, bis alles reibungslos funktioniert, auch technisch. Zurzeit ist es nämlich so, dass nicht alle Systeme kompatibel sind, zum Beispiel zwischen Kliniken, Praxen und Apotheken. Und auch Ärztinnen und Ärzte müssen sich erstmal umstellen in ihren Praxen. Die sollen, wenn sie anfangen, die Akten zu befüllen, deshalb auch 10 € bekommen als Anreiz.
Der Bundestag hat Details zur digitalen Patientenakte beschlossen. Ab Januar 2021 können unsere Gesundheitsdaten gespeichert werden, wenn wir es denn so möchten. Informationen waren das von Aglaya Dane aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was haben wir denn hier? Ach Gott, ist der süß. Ja, der kleine Schnuffi.
Fein! Sagen Sie mal, wie alt ist denn der?
Ja, super, komm, fein. Jetzt mach mal Sitz, mach mal Sitz.
Und das ist in Menschenjahren jetzt wie viel? Wenn wir mal ehrlich sind, so läuft es doch in der Regel ab, oder? Mensch trifft auf Hund oder Frauchen noch dabei, Herrchen. Und dann sofort die Frage, und wie alt ist er denn bitteschön? Verena von Kaiser aus unserem Team hat nicht nur unseren Redaktionshund Mona beheimatet zu Hause, denn es ist ihrer, sondern du kennst solche Unterhaltung, oder?
Ja, die kenne ich tatsächlich sehr gut. Vor allem jetzt, wo Mona inzwischen eine alte Dame geworden ist, 14 Jahre ist sie alt. Mhm. Und da wollen das wirklich immer alle wissen, von wegen, ah, das muss man doch umrechnen mal 7 und dann weiß man, wie alt sie ist, wenn sie ein Mensch wäre.
Aber das stimmt ja gar nicht, wie gerade eine aktuelle Studie erläutert. Und deshalb analysieren wir auch das Thema. Verena, du hast dir diese Daten angeguckt und festgestellt, das kompliziert.
Ja, das Forschungsteam von der Universität im kalifornischen San Diego, das sich damit auseinandergesetzt hat, das hat das Erbgut von von 100 Labradoren unterschiedlichen Alters verglichen mit dem von Menschen und nach sogenannten Methylierungen der DNA gesucht. Das sind Markierungen auf dem Erbgut, die die Aktivität von Genen regulieren. So, damit war die Biostunde jetzt auch fast vorbei. Diese Methylierungen der DNA nehmen mit dem Alter zu. Das gilt übrigens für alle Säugetiere, die ja auch alle irgendwie ähnliche Entwicklungsprozesse während ihres Lebens durchlaufen. Und die Forschenden haben deshalb geguckt, welches Methylierungsmuster hat zum Beispiel ein 1-jähriger Labrador und in welchem Alter zeigt ein Mensch genau ein solches Muster.
Und welchem Menschenalter entspricht das?
Also ein 1-jähriger Labrador sieht von der DNA-Methylierung her so aus wie ein 30 Jahre alter Mensch. Also im Hund geht diese Methylierung im ersten Lebensjahr so schnell voran wie bei uns in 30 Jahren. Danach wird es beim Hund aber langsamer als bei uns Menschen. Und damit ist eigentlich klar, diese starre Regel von 1 Hundejahr entspricht 7 Menschenjahren, die passt einfach nicht.
Wo kommt denn diese starre Regel eigentlich her? Wer hat sich das ausgedacht?
Also das geistert schon sehr lange herum. Eine richtige Quelle habe ich tatsächlich gar nicht finden können. Ich vermute, es ist einfach als einfache Rechnung entstanden. Also wenn du die Lebenserwartung für einen Hund jetzt mal so grob auf 10 Jahre annimmst und die von Menschen auf so 70 ansetzt, dann bist du ja wirklich bei einem Verhältnis von 7:1. Allerdings muss man dazu sagen, die Lebenserwartung verschiedener Hunderassen ist ja ganz unterschiedlich. Also sehr große Rassen, die werden oft gar nicht so alt, nur 7 oder 8. Kleine Rassen können weit über 15 Jahre alt werden. Und viele Hunde schaffen so 12 oder 13 im Durchschnitt ganz gut. Insofern war die 7:1 immer schon nur eine sehr grobe, rein rechnerische Schätzung.
Und die Studie sagt aber jetzt, ein Labrador ist mit einem Jahr so alt wie ein 30-jähriger Mensch. Die große Frage ist, benimmt sich denn auch ein Labrador in dem Alter wie ein 30-jähriger?
Das kann man ganz klar sagen, das tut er nicht. Es okay. gibt vielleicht 30-Jährige, die sich wie ein einjähriger Labrador verhalten. Die meisten aber eher nicht. Ich habe darüber gesprochen mit Solveig Buraun. Sie bildet Assistenz- und Blindenführhunde aus und hat deshalb viel mit heranwachsenden Labradoren zu tun.
Der geht mitunter auch immer noch sehr stürmisch auf andere Hunde drauf zu. Also sie zeigen, auch wenn sie schon ein Jahr alt sind, auch noch viel Verhalten, was doch auch eher dem eines Teenagers gleicht.
So, willst du jetzt hier sagen, dass man mit 30 nicht mehr auf andere Leute zugeht oder was?
Nein, aber dass du auf die so losstürzt irgendwie an denen rumhampelst und die sagen, ach komm, geh mir weg. Irgendwie so. Das machen Labradore sehr gerne. Aber das Ganze gilt auch für eigentlich alle Hunderassen. Denn die sind ja wirklich kurz vorm ersten Lebensjahr bis, sagen wir mal grob, bis zum zweiten Lebensjahr in der Pubertät. Bei manchen ist das früher, bei manchen später. Und dann benehmen sie sich eben auch so wie Teenager.
Das heißt aber, diese Sache mit dem genetischen Alter sagt nicht viel darüber aus, wie ein Hund drauf ist, ja?
Nee, würde ich auch so sehen. Was das Verhalten angeht und auch bestimmte körperliche Prozesse, da passt es eigentlich nicht gut. Denn körperlich ist ein einjähriger Hund wirklich völlig anders drauf. Da ist was völlig anderes los bei ihm im Körper als in dem von einem 30 Jahre alten Menschen. Wenn du dir mal die Geschlechtshormone eben zum Beispiel anguckst, den Körperbau und die ganze Entwicklung. Und Solveig Buraun schätzt, dass die meisten Labradore so etwa mit 3 Jahren vielleicht von der Reife her einem Menschen mit 30 entsprechen. Und sie sagt auch, dass die Lebenserfahrung eine Rolle spielt, wie reif ein Hund ist. Das sieht sie an ihren eigenen Assistenzhunden.
Wenn sie dann so mit 2 Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen haben, dann sind sie schon ein bisschen welterfahrener und haben auch schon einen anderen Horizont als 2 Jahre alte Labradore, die aber vielleicht bis dahin in Anführungszeichen lediglich Familienhund waren.
Denn man muss dazu sagen, so ein Assistenzhund wird einfach in der Ausbildung ja geschult. Er wird geschult, sehr viel kennenzulernen, viele verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Und das macht sich offenbar bemerkbar auch bei der Reife des Hundes.
Bei diesem Thema ist es nicht irgendwie lustig, dass wir Menschen das Alter von Hunden unbedingt vergleichen wollen mit unserem Alter?
Ja, also das ist irgendwie schon auch ziemlich schräg, ne?
Total.
Aber vielleicht liegt es daran, dass wir meinen, also die Hunde sind uns ja sehr nah, ne? Unsere besten Freunde, wir leben mit denen zusammen, wir wollen die mal verstehen. Und dass wir vielleicht die Vorstellung haben, wir können den Hund besser einordnen, wenn wir wissen, wie alt er wäre, wenn er ein Mensch wäre. Was ich festgestellt habe, je älter ein Hund ist, umso mehr fragen die Leute danach. Und das ist auf jeden Fall bei Mona auch so.
14 ist Mona. Oder was würdest du sagen, wie viel ist das in Menschenjahren jetzt?
Da habe ich mir schon öfter Gedanken drüber gemacht. Also mal 7 wäre es ja irgendwie 98, ne? Aber ich würde so sagen, also als Mensch wäre sie so um die 80, aber manchmal guckt sie mich an und da sehe ich wieder den Blick von der einjährigen Mona, also 1 Jahr als Hund, vor allem wenn ich Fleischwurst in der Hand habe.
Wie alt ist denn bloß ein Hund? Diese Frage treibt uns Menschen um. Ein Forschungsteam sagt, dass ein Labrador mit 1 von den Veränderungen im Erbgut her so alt ist wie wir Menschen mit 30. Ja, aber wir haben gelernt, auf das tatsächliche Verhalten hat das offenbar keine Auswirkung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Portugal, Spanien, die Türkei, das sind alles Länder, bei denen der Tourismus eine große Rolle spielt und die momentan versuchen, die Unentschlossenen zu sich zu locken. Süditalien hat sich da gerade was Besonderes ausgedacht, einen Werbeclip für Kalabrien und Co. Das Problem, der Clip wertet Süditalien auf Kosten Norditaliens. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting erkennt darin ein Muster, das wir im Alltag auch manchmal übernehmen.
Ein Werbespot über die Küste Gelsomini, Kalabrien. So heißt das Video, um das es geht. Es dauert nur 2 Minuten 58. Ich habe es mir heute angeschaut. Die Psychologin und Beraterin Laura Klimetzki auch.
Also zunächst einmal sehe ich ganz viel Industrie. Ich sehe viele Menschen, Massen. Ich sehe Berufsverkehr. Ich sehe gestresste Leute hin und her flitzen. Das ist so der Beginn.
Und dann entspannt sich das plötzlich.
Man sieht plötzlich Teile von Süditalien. Weiße Strände, man sieht irgendwie weniger Menschen, man hat so das Gefühl, man kann aufatmen auf einmal.
Die Message, wenn ihr zu denen nach Norditalien geht, werdet ihr krank, hier bei uns glücklich. Mal ehrlich, muss das sein?
Man versucht dadurch, einen Kontrasteffekt herzustellen. Was ist das? Ein Kontrasteffekt ist im Grunde genommen, wenn ich erstmal etwas dunkler, also schwärzer mache, dann kann alles, was daneben ist, erstmal stärker leuchten. Und deswegen sehen wir das, was stärker leuchtet, immer besser, wenn drumherum halt Dunkelheit besteht. Und diesen Kontrasteffekt nutzt dieses Werbevideo, um klar zu sagen, hier ist übrigens die dunkle Seite, komm zu der hellen Seite des Lebens. Ja, wir bieten dir alles, was du suchst und so lange nicht mehr hattest.
Das Problem, der Kontrasteffekt wirkt hier mindestens doppelt, weil nämlich nicht nur der Norden mit seinen Industrieanlagen und mutmaßlich überfüllten Stränden dunkel daherkommt, sondern auch die Motive der Videoproduzenten. Das Video sei eine Schande, heißt es aus Norditalien. Und auch an der beworbenen Küste distanziert man sich von dem Spot. Man wolle nicht auf dem Rücken anderer den eigenen Tourismus beleben. Aber genau diese Eigenschaft, sich selbst aufzuwerten durch Abwertung anderer, die steckt tief in uns drin, sagt Laura Klimetzki.
Es gibt da verschiedene Phänomene, die das erklären können. Zum einen ist es die In-Group, Out-Group, also man versucht, die eigene Identität so ein bisschen zu schärfen und zu sagen, wir sind toll, wir sind gut, wir sind individuell und ganz großartig. Und damit das klappt, damit man so sein Selbstwertgefühl auch und seine Individualität und auch diese positiven Seiten der eigenen Gruppe aufwerten kann, braucht es eben, wie bei der Balance auch, die Abwertung der anderen.
Eigene Aufwertung durch Abwertung anderer. Einerseits scheint da ja gerade ein Bewusstsein zu wachsen, dass es nicht gut ist. Das zeigt die Kritik am Video und das zeigen auch große Firmen, die gerade auf Ausgrenzung und Abwertung reagieren und ihre Werbeetats umschichten, weg von den Social-Media-Firmen, die das tun. Andererseits.
Menschen brauchen, damit sie ihr Selbstwertgefühl stabilisieren können, zum Teil eine Entwertung. Es ist ein psychischer Abwehrmechanismus im Grunde genommen. Und es ist ein Gegenpol zur Idealisierung, also zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir träumen von einer total fairen Gesellschaft. Die Wahrheit sieht halt anders aus.
Das Prinzip ist bekannt. Durch Abgrenzung von anderen definieren wir uns selbst. Dann brauchen wir aber gleichzeitig auch den Rückhalt einer Gruppe. Die muss dann wiederum, um die eigene Individualität zu unterstreichen, nach außen abgegrenzt werden. Häufig durch Abwertung anderer. So läuft's. Leider.
Es wäre schön, wenn wir einfach sagen, jeder macht halt so seinen Weg und jeder geht halt so seinen Weg und jeder ist anders. Dafür bräuchte es eine gehobene Portion Selbstwertgefühl.
Das hilft ja vielleicht beim Einordnen. Wenn man das nächste Mal merkt, da wird jemand abgewertet, mal einfach den Blick auf den richten, der da abwertet und sich fragen, was bei dem eigentlich los ist.
Wenn du mit dir selber im Reinen bist, dann hast du es überhaupt nicht nötig, andere klein zu machen. Dann hast du es überhaupt nicht nötig, entwertend oder abwertend zu sein, weil du absolut zufrieden und rein mit dir bist. Ab dem Moment, wo Menschen anfangen, andere Menschen zu entwerten oder abzuwerten, weißt du eigentlich, irgendwie geht's denen nicht gut. Irgendwas fehlt denen, irgendwas brauchen die. Und das ist der einzige Grund, warum sie das gerade tun, weil es ihnen nicht gut geht. Wenn es ihnen gut gehen würde, bräuchten die doch auch keinen Kontrasteffekt, um sich noch besser zu positionieren, korrekt?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt zu dem hier.
Achtung, eine wichtige Durchsage. Diese Nachricht dient ihrer eigenen Sicherheit. Unser Land befindet sich in einer Krise. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen.
Das ist geräubert bei Shaun of Dead, dieser Zombie-Horrorfilm-Parodie aus dem Jahr 2004. Das ist Psychotherapie in Corona-Zeiten, behaupten zumindest dänische und US-amerikanische Forscher. Innen Fans von Horror- und apokalyptischen Filmen bekommen jetzt in der Corona-Pandemie einiges geregelt, weil sie den Ernstfall eben schon kennen. Sie haben das ja schon gesehen. Klingt absurd und ist auf jeden Fall ein Fall für den hauptberuflichen Kriminalbiologen und Mitglied im Komitee des Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschung, Marc Benecke. Ein liebevoller Zombiebiss an dieser Stelle.
Ja, ein gruseliges, schauerliches Ahoi zurück.
Wer Horrorfilme schaut, den schockt eigentlich gar nichts mehr. Kann man das Studienergebnis so interpretieren?
Könnte man, aber man kann es auch noch feiner aufsplitten. Und das wollen wir hier doch ruhig mal tun, denn das ist ja eine Wissenssendung. Also die Kollegen, die du angesprochen hast und Kolleginnen, die haben gesagt, wozu schauen denn Leute Horror? Warum sagt auch Stephen King, das ist alles nur ein Training sozusagen, um seine tiefen Ängste in einer sicheren Umgebung mal erproben zu können? Ne? Das sind ja alles so Binsenweisheiten. Mhm. Die Frage ist nur, ob es stimmt. Und das haben die Kollegen jetzt nachgeprüft mit 322 Freiwilligen. Und die wurden gefragt, jetzt während Corona, was für Filme schauen sie, wie fühlen sie sich. Und die Filme spalteten sich dann interessanterweise auf, in welche, wo so Alien-Invasionen waren und sowas. Also wo so ganz verrückte Sachen passieren und man irgendwie dagegen kämpfen muss. Das nennt man dann Prepper. Also wir kennen die Prepper eher als die Leute, die ihren Atombunker im Garten haben. Mhm. Aber das sind also die, die vorbeugen. Dann gibt es rein Horrorfilme. Da ist man auf gar nichts vorbereitet. Da fliegen die Köpfe, Arme und da spritzt das Blut. Und, die kannte ich noch nicht, das sind sozusagen die Gothics oder die Gruftis. Mhm. Das sind die mit der morbiden Neugier, mit der Freude und dem Interesse am Verfall.
Und welche kommen jetzt am besten durch?
Ja, genau. Und die drei Gruppen wurden aufgespalten. Die wurden gefragt, was haben sie gemacht? Waren sie depressiv während der Pandemie oder haben sie Dinge gefunden, an denen sie Spaß hatten? Dann wurden noch die sogenannten Big Five gemacht. Das muss ich noch schnell dazu sagen. Also man hat getestet, ob die Leute eher verträglich, anstrengend sind, offen für neue Erfahrungen, extrovertiert, introvertiert und so. Und jetzt kommt raus, damit, um dir deine Frage zu beantworten, die Leute, die nur Horrorfilme gucken, das war ja deine Frage, ja. Die sind zwar entspannt während der Pandemie, also die haben diese Übung durch die Horrorfilme mitgemacht, aber sie sind nicht mehr oder weniger stressempfindlich und sie finden sich auch selber nicht mehr oder weniger gründlich vorbereitet. Also das sind sozusagen die Metaller. Ja, die bleiben ruhig, aber der Rest ist denen relativ egal. Dann gibt es die Prepper. Die Prepper sind sehr interessant. Die regen sich zwar nicht so stark auf während der Pandemie, aber sie finden es auch nicht interessant. Sie haben nach wie vor Angst. Sie kämpfen gegen das fremde Böse, gegen die Aliens, die Keime und so weiter. Und am besten stehen da die Gruftis, die Gothics sozusagen, die mit der Freude am Verfall. Die sind nämlich erstens unempfindlicher gegen das Ganze, sehen aber, anders als die anderen, die guten Möglichkeiten, die sich bieten. O-Ton aus der Veröffentlichung, wie wenn man sich eine Leiche anguckt und dann aber mit Interesse die Details sich anschauen kann. Also die haben zwar sozusagen auch einige andere Nachteile, aber können immerhin was Positives sehen. Und das weiß jeder, der schon mal mit Psychotherapeuten und Therapeutinnen zu tun hatte. Das ist das Beste, um was Schlimmes zu durchleben. Nicht einfach eine Scheiß-Egal-Haltung, sondern das Spannende und Interessante darin
aber zu sehen. Aber es hat jetzt nicht damit zu tun, wie viel man sich von diesen Streifen anschaut und welche Kategorie man gehört, sondern das ist einfach so eine Prägung, die man hat im Leben, oder wie?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Das haben sich die Leute von der Studie auch gefragt und haben dann mal geguckt, sind diese Leute einfach nur Filmfans und gucken deswegen auch viele Horror oder Prepper oder Alien oder sonstige Filme oder sind sie echte Horrorfilmfans? Und es stellte sich heraus, dass die Leute, die in die echte Horrorfangruppe passen und eben auch morbide Neugier und Alien-Invasion, das sind Fans dieses Genres. Das heißt, die möchten sich scheinbar oder machen das unbewusst oder haben durch Zufall dieses Glück, dass sie sich genau auf diese Art vorbereiten können auf die schlimmen Dinge. Mhm. Also für normale Filmfans gilt es nicht, sondern das sind echte Genrefans.
Aber sind das Fans oder sind das Hypochonder? Weil wer sich ständig damit auseinandersetzt, der ist natürlich auch besonders sensibel dafür.
Also ein interessanter Hinweis, den ich selber erlebt habe, wir haben den Film Contagion geguckt, meine Frau und ich, ganz am Anfang, der schon alles über R-Werte und alles andere, was man jetzt heute so hört, sehr, sehr gut vorwegnimmt. Das wird da richtig gut erklärt, ist eigentlich fast wie so ein Lehrfilm, habe ich den Eindruck. Und genau dieser Film wird auch hier zitiert. Als Corona anfing, als die Pandemie losging, war das einer der meistgestreamten Filme überhaupt. Contagion, also ein Film, wo es eben um so eine Pandemie geht. Das heißt, möglicherweise sind die Leute nicht hypochondrisch, sondern sagen wir mal, sie sind offen genug oder willens genug oder haben in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, weil sie was Schlimmes erlebt haben, dass es besser ist, sich zu rüsten und zu stählen. Aber dann kommen eben noch deine Persönlichkeitseigenschaften dazu und die machen dich dann eher zu einem Prepper, der eben das Klopapier im Bunker hortet oder zu einem Grufti, der die Schönheit an den Leichen sieht oder zu einem Horrorfilm-Fan, der einfach nur sehen möchte, wie ein Zombie nach dem anderen zerhackt wird.
Marc, abschließend, was machen wir denn jetzt mit allen, die auf Sturm der Liebe stehen?
Ja, die haben dann nicht die Möglichkeit, zumindest das Schöne in der Verwesung und der Zersetzung zu sehen. Aber die können sich ja vielleicht hinsetzen und versuchen, einfach ein bisschen Ablenkung zu schaffen. Und wenn dann die Horrorfilmfans, die Prepper und die Gruftis mal eine Pause brauchen, können sie sich in das Blumenmeer begeben, was die anderen Menschen ihnen bereiten können.
Ach, das hast du so schön gesagt, Kriminalbiologe Marc Benecke. Ganz lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.